Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Müllers Woche, meinem persönlichen Rückblick auf das Geschehen an den globalen Aktienmärkten und natürlich vor allem auch neue News und Entwicklungen bei deutschen Nebenwerten. Mein Name ist Carsten Müller und ich bin leider etwas später als gewohnt. Da hatte leider ein kleiner Virus was dagegen. Dennoch soll es heute unter anderem um die neuen Impulse im KI-Markt gehen, um die Goldrallye und die spannende Frage, wie es denn in der neuen Börsenwoche mit der Zinsentscheidung der US-Notenbank ausschaut. Bei den Nebenwerten geht es unter anderem um 123 Fahrschule, Kencom und AAP Implantate und es kommen auch wieder Vorstände zu Wort. Einerseits habe ich im Vorfeld dieser Sendung mit Sascha Lerchel gesprochen. Er ist CEO von Albis Leasing und natürlich ging es um die Halbjahreszahlen. Und dann hatte ich auch noch wieder Dennis Schwind zu Gast, denn sein Unternehmen HMS Bergbau hat sich ein weiteres Geschäftsfeld zugelegt. Jetzt noch kurz wie üblich der Disclaimer. Alles, was ich hier heute zu den einzelnen Aktien sage, ist natürlich meine persönliche Meinung, also keine Kauf- und Verkaufsempfehlung. Damit steigen wir ein in den Rückblick auf die zurückliegende Börsenwoche. Börsianer gehen ja üblicherweise immer mit einem mulmigen Gefühl in den September, da dieser historisch als der schlechteste Börsenmonat im Jahr gilt. Dieses Jahr heißt es wohl Ausnahme von der Regel, denn insbesondere die amerikanische Börse zeigt sich derzeit von ihrer allerbesten Seite. So konnte der S&P 500 auf Wochenbasis knapp 1,6% zulegen, der Nasdaq 100 schaffte sogar ein Plus von 1,86% und der Dow Jones von knapp 1%. Allen drei gemeinsam war, dass sie gleich neue Allzeithochs markieren konnten. Jetzt fragt man sich natürlich, woher das kommt, denn die Wirtschaftsdaten bleiben ja zum Teil sehr anfällig, aber der Markt hat sich inzwischen stark auf eine erwartete Zinssenkung in der neuen Woche eingeschossen. Die Frage, die letztlich hier aktuell diskutiert wird, heißt eben nicht ob, sondern um wie viel gesenkt wird. Einige Optimisten glauben nämlich, dass es um einen halben Prozentpunkt gehen könnte. Dass die US-Börse so positiv lief, war natürlich auch einzelnen Werten zu verdanken, die insbesondere beim Megathema KI die jüngste Stimmungsflaute wieder etwas auflösten. Namentlich war es der Datenbankenspezialist Oracle. Dieser meldete gleich 4 KI-Großaufträge im Gesamtvolumen von bis zu $500 Milliarden, die in den kommenden Jahren realisiert werden sollen. Diese Aufträge kommen einerseits von xAI, dem KI-Projekt von Elon Musk, dann aber auch von OpenAI und Meta. Dies passte auch sehr gut zu den Diskussionen im Markt, dass jetzt die Nachzügler beim KI-Thema zum Zuge kommen könnten und auch die sogenannten Engpass-Aktien, zu denen unter anderem auch die Stromanbieter gezählt werden. Damit wieder zurück zu unserer Heimatbörse. DAX und Co. konnten sich in den zurückliegenden Tagen auch recht passabel schlagen. So konnte der DAX auf Wochenbasis 0,43% zulegen, der MDAX sogar 0,54%. Der SDAX war mit 0,2% Wochengewinn auch mit von der Partie auf der Gewinnerseite. Dennoch sprachen einige Marktteilnehmer dann doch von einer gebrauchten Woche, also dass das nicht so richtig gelaufen ist. Tatsache ist, dass in der Eurozone die Zinsfantasie ja wohl inzwischen mehr oder weniger verbraucht ist. Hinzu kommen dann die politischen und wirtschaftlichen Probleme in Frankreich, dass dieser Woche oder in der zurückliegenden Woche eine Herabstufung seiner Bonität hinnehmen musste und natürlich die weiteren geopolitischen Unsicherheiten und die Tatsache, dass von den Unternehmen so kurz vor Quartalsende wo nichts Substanzielles mehr zu erfahren ist. Aber natürlich wissen wir als Börsianer, dass es hier trotzdem immer mal wieder bei entsprechender Newslage in die eine oder andere Richtung gehen könnte. Womit ich dann auch zum Hauptteil meines Podcasts komme, nämlich den News und Weichenstellungen bei deutschen Nebenwerten. Wir fangen mal an mit Kontron. Kontron hat in der vergangenen Woche eine wichtige Bestätigung erhalten. Die Produkte des Linzer IoT-Spezialisten bleiben weiterhin von den US-Strafzöllen ausgenommen, die seit Juli ja auf viele europäische Waren erhoben werden. Konkret bedeutet das, dass rund 85 bis 90% des Produktportfolios ohne den 15% Aufschlag in die USA eingeführt werden können. Für ein international aufgestelltes Unternehmen wie Kontron, das ja nicht zuletzt über eigene Produktionsstätten in Nordamerika verfügt, ist das auch mehr als nur eine Randnotiz. Denn die Zollbefreiung stärkt nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit im US-Markt, sondern wirkt auch entlang der gesamten Lieferkette. Geringere Transportkosten, kürzere Lieferzeiten und bessere Margen. Der Vorstandschef Hannes Niederhäuser sprach dann auch von einem klaren Plus für Wachstum und Effizienz. In der Folge könnte sich die operative Marge im Nordamerika-Geschäft deutlich verbessern und das in einer Phase, in der der US-Markt ja ohnehin ein strategischer Wachstumstreiber ist. An der Börse konnte die Nachricht der Aktie neuen Rückenwind geben. Nach dem Zwischentief bei rund 23,80 Euro konnte die Aktie jetzt gut 7% wieder gut machen. Ein bisschen riecht das nach Turnaround. Schauen wir mal weiter. Bei Kencom hat der Vorstand zusammen mit dem Aufsichtsrat ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen, das bis zu 10% des Grundkapitals umfasst. Konkret rund 3,15 Millionen eigene Aktien. Der Rückkauf startet am 22. September und läuft dann bis spätestens September 26, abgewickelt natürlich über die Börse. Für Anleger ist das Programm gleich in mehrfacher Hinsicht interessant. Zum einen signalisiert es natürlich das Vertrauen des Managements in die eigene Geschäftsentwicklung. Zum anderen sorgt ein solcher Rückkauf erfahrungsgemäß für eine gewisse Kursstütze, da die Nachfrage nach den eigenen Papieren ja steigt. Der Rückkaufpreis darf im Übrigen den Durchschnitt der letzten drei Xetra-Schlusskurse nur um maximal 10% über- oder unterschreiten. Ein klares Korsett, das Exzesse verhindern soll. Mit den eingezogenen Aktien hat Kencom diverse Optionen, von einer späteren Einziehung zur Kapitalherabsetzung bis hin zur Verwendung für Akquisitionen oder Mitarbeiterprogramme. Für Investoren bleibt jetzt entscheidend, ob der Rückkauf ein nachhaltiger Katalysator für den Kurs wird. Nach einer längeren Durststrecke könnte dies durchaus ein erster Schritt sein, das Vertrauen des Marktes zurückgewinnen. Zumindest in einer ersten Reaktion hatte die Aktie ja deutlich positiv reagieren können mit einem Tagesgewinn von fast 8%. Allerdings wurde das dann in den Folgetagen wieder einkassiert. Also hier erstmal wohl nur beobachten. Damit kommen wir zu Albis Leasing. Das Unternehmen hat Halbjahreszahlen vorgelegt, wobei insbesondere eine deutliche Steigerung des Neugeschäftes ins Auge fiel, wie auch eine Margenerhöhung beim Neugeschäft. Was das aktuell und auch für das zweite Halbjahr zu bedeuten hat und wie Albis mit dem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld in Deutschland umgeht, darüber habe ich mich mit dem Vorstandschef von Albis Leasing, Sascha Lerchel, unterhalten. Hören wir mal rein.
Herr Lerchel, herzlich willkommen bei Müllers Woche.
Vielen Dank, Herr Müller, dass ich Sie besuchen darf.
So, Albis hat ja im ersten Halbjahr 25 ein Ergebnis vor Steuern von 2,7 Millionen Euro erzielen können und damit das Vorjahresniveau nahezu gehalten. Was waren denn aus Ihrer Sicht hier die wichtigsten Treiber für diese doch stabile Entwicklung?
Wir würden sagen, für die sehr starke Entwicklung auch in den Vorjahresvergleichen. Also insbesondere der strategische Fokus auf unser kleinteiliges Geschäft im Segment Händler und Hersteller trägt im Wesentlichen dazu bei. Und im Wesentlichen dazu, dass wir unsere Erträge in den letzten Jahren deutlich steigern konnten, das aber auch in allen anderen Geschäftsbereichen, also auch im Edeka- und E-Bike-Vermittlergeschäft. Mit hinzu kommt, dass wir in den letzten Jahren unsere Refinanzierung strukturell und konditionell deutlich optimiert haben. Und wir haben auch sehr stark daran gearbeitet, unsere Effizienz und Produktivität, aber auch Profitabilität pro Mitarbeiter zu erhöhen. Das haben wir auch erreicht. Was haben wir da getan? Wir haben die Kostenbasis reduziert in den letzten Jahren. Ich würde sagen, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und sind heute bei knapp 95 bis 100 Mitarbeitern und einem Standort. Vor 4 Jahren waren es noch 125 bis 130 Mitarbeiter, 2 Standorte und haben auch in Summe die Organisation deutlich verschlankt. Und das führt dabei beim Ankaufen kleiner Tickets zu einer hohen Granularität unserem Portfolio. Und durch die guten Margen sind wir konjunkturunabhängiger in unserem Geschäft als andere Dienstleister im gleichen Segment.
Sie haben es ja gerade schon angesprochen, die Marge. Auch noch zusätzlich das Neugeschäftsvolumen ist gestiegen. Wie zufrieden sind Sie denn insgesamt mit dieser Entwicklung und sehen Sie hier auch noch weiteres Potenzial für die zweite Jahreshälfte?
Also wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung, insbesondere in der ersten Jahreshälfte. Und wie Sie alle gelesen haben, haben wir uns ja für das zweite Jahr, für die zweite Jahreshälfte oder fürs Gesamtjahr 100 bis 107,5 Millionen vorgenommen. Wir haben die Prognose nochmal angepasst nach dem starken ersten Halbjahr und gehen von der plangemäßen Entwicklung auch im Neugeschäftsvolumen der zweiten Jahreshälfte aus. Und wir erwarten auch ähnlich hohe Margen auf dem Niveau der ersten Jahreshälfte für die zweite Jahreshälfte. Also sehr zufrieden und wir gehen von einer stabilen Entwicklung weiterhin aus.
In Ihrem Geschäftsmodell bzw. in Ihrem Geschäftsumfeld geht es ja immer auch darum, wie sind die Kunden zahlungsfähig. Jetzt hat man häufig jetzt schon Schlagzeilen steigende Insolvenzen, also dass die Insolvenzen spürbar zugenommen haben. Ich glaube, Sie haben auch schon darauf hingewiesen, dass es da einen erwarteten Risikoanstieg im Portfolio gegeben hat. Gibt es da direkte Auswirkungen auf Ihr Geschäft und wie können Sie das abfedern?
Genau, also wir sehen auch die Entwicklung im deutschen Markt und der kommt auch bei uns in der Bilanz an. Wir sind da nicht von überrascht, weil die Entwicklung haben wir erwartet und sie liegt auch insgesamt bei uns in der Albis in einem antizipierten Rahmen und sehen damit die Risikozunahme in unserem Portfolio, allerdings tendenziell etwas besser durch unsere guten Kreditentscheidungen. Und grundsätzlich profitiert die Risikolage in unserem Portfolio natürlich auch von unserer strategischen Ausrichtung des kleinteiligen Geschäftes. Wir kaufen ja Ticketgrößen von 6.000 Euro ein und die kaufen wir, also die breite Masse des Marktes kaufen wir bei einer auskömmlichen Marge von 18% an. Wenn wir da jetzt mal unterstellen, da wären rein fiktiv oder annähernd, ohne Details zu verraten, 2,5 bis 5% über die Laufzeit an Risiko da, bleibt noch genügend Rest in der Marge für die Abwicklung ein gutes Ergebnis. Und durch unsere gesteigerten Erträge und die gute Kostensituation, die ich eben beschrieben habe, können wir trotzdem, trotz der planmäßig eintretenden Risikolage, ein sehr gutes Ergebnis darstellen. Das hat uns nicht überrascht und durch unsere Hausaufgaben stellen wir gutes Ergebnis, sprechen ein sehr gutes Ergebnis dar.
Jetzt ist ja schon häufiger, haben Sie es ja schon angesprochen, Sie fokussieren sich auf das kleinteilige Small-Ticket-Segment, zumindest zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz. Vielleicht für unsere Zuhörer nochmal, normalerweise hat man ja vielleicht so als Vorstellung, eine Leasinggesellschaft müsste ja eigentlich eher daran interessiert sein, große Aufträge zu bekommen, damit man mehr Volumen schnell bekommt und nicht so klein. Welche Vorteile hat denn solch ein Geschäftsmodell, wie Sie es fahren, gegenüber vielleicht so den Dickschiffen, die unterwegs sind?
Also zunächst mal unter der Voraussetzung, man hat die Prozesse gut im Griff, die hat die Albis sehr gut im Griff und kann viele Stück günstig abwickeln. Dann haben Sie natürlich einen riesengroßen Effekt durch den Diversifikationseffekt oder durch die hohe Granularität. Das macht uns extrem robust in solchen Zeiten wie jetzt, weil Sie keine Klumpenrisiken sich ankaufen. Und da hat sich mit der strategischen Ausrichtung, die wir in 2022 eingeschlagen haben, unser Portfolio auch schon sehr gut entwickelt. Und wir sind damit halt sehr robust aufgestellt und können hohe Margen generieren durch die kleinen Objekte. Und wir sind prozessual auch sehr gut aufgestellt. Und glauben, dass wir auch dadurch oder sind überzeugt davon, dass wir auch dadurch trotz dieser gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die ja nicht einfach gerade sind, ja auch nachhaltig erfolgreich sein werden und bleiben.
Sie hatten ja jetzt schon Ihre Guidance für dieses Jahr angesprochen. Mich würde jetzt aber zum Schluss nochmal interessieren, wie sieht es denn mittelfristig bei Ihnen aus? Gibt es da auch schon Kennzahlen, wo Sie sagen, also die peilen wir an mit Blick so auf die nächsten 3 bis 5 Jahre?
Ja, das ist eine gute Frage, Herr Müller. Die haben wir auch eruiert bei unserer Hauptversammlung zuletzt. Und wir haben uns einen CAGR vorgenommen von 5% aufs Konzernergebnis, was wir im Durchschnitt erreichen wollen in den nächsten Jahren. Und wie werden wir das erreichen? Indem wir weiterhin die Erträge steigern, unsere gute Refinanzierung achten, die Kostenbasis stabil niedrig halten und durch die hohe Granularität. Und wir sind uns sicher, dass wir es erreichen werden, weil wenn wir mal die Risikosituation, die ja auch irgendwann sich wieder beruhigen wird, mal rausrechnet aus dem ersten Halbjahr, hatten wir im ersten Halbjahr einen deutlichen Ergebnissprung und schaffen natürlich durch die verwässerte Ertragslage und Kostensituation stabil gute Ergebnisse zu erwirtschaften und sind überzeugt, dass wir das auch in den nächsten Jahren stabil generieren werden.
Herr Leite, herzlichen Dank, dass Sie Zeit für uns gefunden haben, dass Sie nochmal klargemacht haben, wo Sie mit Ihrem Unternehmen stehen und wo Sie hinwollen. Und ich freue mich aufs nächste Mal mit Ihnen.
Herr Müller, vielen Dank. Gute Zeit.
Kommen wir jetzt zu SFC Energy. SFC Energy hat auf der Rüstungsmesse DSEI in London die nächste Generation seiner taktischen Brennstoffzellensysteme vorgestellt. Herzstück ist die Konzeptstudie Emily 12.000, die mit bis zu 500 Watt Nennleistung und 12.000 Wattstunden pro Tag eine Vervierfachung gegenüber der bisherigen Emily 3.000 Modelle darstellt. Im Clusterbetrieb sind sogar Leistungen bis 5 Kilowatt möglich, genug, um komplexe Kommunikationssysteme, Drohnen oder IT-Infrastruktur im Feldeinsatz zu versorgen. Die Systeme punkten mit Eigenschaften, die im militärischen Umfeld entscheidend sind, nahezu geräuschlos, emissionsfrei und ohne verräterische Abgasfahnen. Damit positioniert sich SFC klar als Technologieanbieter, der auf die wachsenden Anforderungen moderner Streitkräfte reagiert. Die Markteinführung selbst von Emily 12.000 ist für 2026 geplant. Produziert wird dann an den Standorten in Deutschland, Indien und perspektivisch auch in den USA. Anleger sollten das Thema auf jeden Fall im Auge behalten. Die Defense-Sparte von SFC ist in den letzten Jahren stetig gewachsen und verspricht über die neuen Produkte weiteres Margenpotenzial, was auch die Spannung in der Aktie steigern dürfte. Diese hatte ja Anfang August massiv verloren, weil man die Jahresziele zurückgenommen hatte. Aktuell steht man jetzt nun bei rund 17 Euro und damit an der unteren Schwelle des Gaps, das im Sell-off Anfang August entstanden war. Sollte es die Aktie angesichts der zunehmend wieder positiven News schaffen, allein dieses Gap wieder zu schließen, wären rund 27% Kursgewinn drin. Die Berliner AAP Implantate AG meldet einen entscheidenden Fortschritt. Die klinische Humanstudie zur antibakteriellen Oberflächentechnologie wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Ergebnisse zeigen nicht nur Sicherheit und Gleichwertigkeit gegenüber dem Standard, sondern auch klare Vorteile bei den behandelten Implantaten. Der finale Bericht soll jetzt Ende 2025 erwartet werden. Eine Publikation der Daten dann 26. Damit ist ein wesentlicher Meilenstein erreicht, der das Risiko in der weiteren Entwicklung deutlich reduziert. Nun richtet sich der Fokus auf die Zulassung in Europa, den USA und China. Erste Umsätze erwartet das Unternehmen allerdings frühestens ab 2028. Das klingt auch weit entfernt, verdeutlicht aber die Dimension. Sollte die Technologie in der Praxis etabliert werden, könnte sie durch den präventiven Einsatz bei Frakturen massive Kostenvorteile für das Gesundheitswesen bringen. An der Börse ist AAP ein klassischer Nebenwert mit sehr spekulativem Charakter. Die Aktie notiert aktuell bei rund 1,60 Euro und bleibt ein Spiel auf die Zukunft. Gelingt die Zulassung, eröffnet sich ein Milliardenmarkt. Scheitert das Projekt, droht natürlich ein erneuter Rückschlag. Entsprechend eignet sich der Wert eher für risikobewusste Anleger mit langem Atem. Und noch zu einem Berliner Unternehmen, das hier schon mal zu Gast war bei meinem anderen Podcast Nebenwertewelt im Gespräch, nämlich HMS Bergbau. Der Rohstoffhändler war ja bislang vorrangig auf den Kohlehandel abonniert, erweitert aber jetzt sein Produktportfolio in Richtung Schiffstreibstoffe.
was das konkret bedeuten kann und welche anderen Rohstoffe man womöglich noch im Visier hat, darüber habe ich mit dem Vorstandschef Dennis Schwind gesprochen. So, Herr Schwind, herzlich willkommen hier in meinem Podcast.
Hallo aus Berlin.
Herr Schwind, Sie haben ja jetzt den globalen Handel mit Schiffstreibstoffen und Schmierstoffen gestartet und auch schon bereits erste Transaktionen gemeldet. Was waren denn die entscheidenden Gründe für diesen Schritt?
Ja, das passt natürlich so vollkommen in unsere Diversifizierungsstrategie. Wir kommen ja aus dem Handel mit Massenschüttgütern und dann eben da auch also überwiegend aus der Kohle. Nicht, also weit 90% unseres Umsatzes machen wir mit der Kohle. Das ist ein erklärtes Ziel gewesen von uns, da also auch im Handelsportfolio eine Verbreiterung stattfinden zu lassen. Und hier ergab sich jetzt die Gelegenheit, da auch mit einem erfahrenen Team und gleich in einer gewissen Größenordnung Tatsache auch in einem Bereich, der nicht Kohle heißt, aktiv zu werden. Mhm.
Ihr Angebot reicht ja jetzt nun von klassischen Schiffskraftstoffen bis hin zu Biokraftstoffen, LNG, Ammoniak und Methanol. Welche Rolle spielen denn eigentlich diese alternativen Energieträger jetzt in Ihrer Strategie? Wie groß ist denn da aktuell die Nachfrage?
Ja, wir finden die Markt nicht. Wir stoßen da also auch gerade selbst neu dazu und lernen und sehen. Und das ist also schon auch so, dass der klassische, also auch hier weit mehr als 90% der Umsätze da tatsächlich in den klassischen Energieträgern da liegen, also im Low Sulfur Öl und in diesem Marine Diesel. Insofern gibt es diese andere Stoffe, die sind alle mit handelbar und werden auch nach Nachfrage da durchaus angeboten. Allerdings, ja, wie gesagt, wir finden hier einen Markt vor, in dem wir uns bewegen und ja, der sagt weit über 90% da durchaus noch klassisch.
Sie hatten es ja schon angesprochen, Sie haben jetzt auch ein erfahrenes Händlerteam mit übernommen und stärken damit vor allen Dingen die Präsenz in Asien und Südamerika. Welche Erwartungen knüpfen denn Sie speziell an diese Region?
Ja, na gut, in Asien hatten wir schon immer einen relativ starken Fußabdruck, nicht? Ja, eine Niederlassung in Jakarta, Singapur, eine starke Repräsentanz in Hanoi, mit Dubai auch so ein bisschen die Möglichkeit, da in Asien den pazifischen Markt mitzubespielen. Also insofern haben wir da auch eine gewisse eigene Expertise, die wir mitbringen. Für uns ist es klar, der Energiebedarf wird sich da finden, wo die Demografie wächst, wo wir also eine wachsende Bevölkerung haben und wo auch der Energiebedarf pro Kopf weiter am wachsen ist. Also da sind wir im asiatischen Markt also gut aufgehoben und glauben also auf, dass wir mit dem neuen Team in der Richtung und auf den gängigen Handelsrouten, nicht, also sie sitzen in den Häfen Shanghai und Singapur und Dubai, dass wir da also auch wirklich an den Wachstumsmärkten weiter sind. Südamerika ist für uns dann so ein bisschen nach Neuland ist zu viel gesagt. Wir haben eine Niederlassung in Miami bisher und bespielen von da aus also auch das südliche Amerika so ein bisschen mit. Aber insofern wird das ein bisschen eine Vervollständigung unseres Niederlassungsnetzes. Wenn wir sagen, wir stehen hier auf zwei Beinen, dann haben wir sicherlich ein Bein, was ein bisschen stärker ist als das andere. Und ja, jetzt trainieren wir das andere Bein noch so ein bisschen mit.
Okay. Sie hatten es ja schon angesprochen, dass diese neuen Aktivitäten halt in Ihre Diversifizierungsstrategie von HMS Bergbau sozusagen sehr gut passt. Gibt es denn eigentlich Bereiche, die Sie auch noch so auf dem Radar haben, wo Sie sagen, also wenn wir das eine jetzt gut angelaufen haben, das wäre für uns noch ein interessantes Gebiet über Kohle und Treibstoffe hinaus?
Absolut, also wir sind da durchaus auch weiter. So, gut, wir haben jetzt hier erstmal ein Thema vor der Brust, nicht? Das muss auch gut integriert werden in die Gesellschaft. Also insofern haben wir einmal kräftig abgebissen und können jetzt kauen und verdauen, aber nichtsdestotrotz bleiben die Augen natürlich offen für auch andere Gelegenheiten, die sich da draußen noch bieten. Und sind da durchaus also undogmatisch, nicht? Also im Sinne von wir schauen, welche Themen Sinn machen, haben auch eigentlich an verschiedenen Themen da auch sagen wir mal, einige Pferde im Rennen. Also hier in Deutschland betreibe ich in Baruth Mark zum Beispiel noch ein Wasserstoffprojekt, was also sicherlich auch in die Energielandschaft passen kann, wenn der Wasserstoffmarkt dann nochmal den Erwartungen gerecht wird, die gesetzt werden. Wir haben unsere Erkundungsarbeiten in Kasachstan für Lithium, Tantal, Niobium, Nickel, nicht? Also insofern gucken wir uns schon in verschiedenen Commodities um. Ich glaube, dass die Gesellschaft da durchaus auch noch das ein oder andere Feld mit erschließen wird für sich. Klar ist aber auch, dass sozusagen das Backbone und das absolute Rückgrat der Veranstaltung und auch so ein bisschen die DNA der Gesellschaft ist der Handel mit Massenschüttgütern und der Kohle eben insbesondere.
Ja. Weil es schon gesagt hat, also Schwerpunkt bleibt immer noch Kohle. Was denken Sie denn, was mittelfristig jetzt mit Ihrem neuen Bereich möglich ist an Umsatz und Verdienst?
Also ich kann mir sehr gut durchvorstellen, also wir übernehmen so ein Team sukzessive. Die ersten Geschäfte haben wir tatsächlich auch schon abgewickelt über unsere Gesellschaft und sind also in der Lage, auch das Team sukzessive hochzufahren. Also nach unseren Vorstellungen ist ja also schon möglich, dass wir so in Umsatzbereichen, in dem Bereich 1 Milliarde Euro vielleicht kommen, nach einer Anlaufphase. Die HMS ist ein neuer Spieler in diesem Markt, muss also auch da bei den Lieferanten und Kunden erstmal einen Onboarding-Prozess durchlaufen und einen gewissen Track-Record entwickeln. Aber also ich denke schon, dass wir das in einer relevanten Größenordnung auch in der HMS abwickeln werden. Und das auch, wieder über den zwei Beinen, also im Handel, also Tatsache auch zwei relativ gleich starke Beine werden können.
Okay. Herr Schwind, herzlichen Dank, dass Sie so kurzfristig Zeit für uns gefunden haben.
Ja.
Ich freue mich dann schon aufs nächste Mal, wenn es vielleicht wie das nächste Thema abgearbeitet wird.
Wir schießen hier in kurzer Folge, also ich bin mir sicher, wir könnten über einiges reden.
Okay, dann freue ich mich schon mal drauf.
Machen Sie es gut. Tschüss. Bis dann, tschüss.
Nächstes Thema. Die Greentech-Firma Aphyrin meldete zum Halbjahr 25 einen entscheidenden Fortschritt. Die erste Biochemieanlage des Unternehmens läuft inzwischen im Dauerbetrieb. Mehrere hundert Tonnen biobasierte Carbonsäuren wurden produziert, über 100 Tonnen bereits vermarktet. Aphyrin profitiert dabei von langfristigen Abnahmeverträgen im Wert von rund 165 Millionen Euro, die für Planungssicherheit sorgen. Finanziell ist das Bild noch durchwachsen. Der Umsatz lag im ersten Halbjahr bei 1,2 Millionen Euro. Der Nettoverlust weitete sich auf 6,9 Millionen Euro aus. Mit 27,5 Millionen Euro Kassenbestand bleibt die Gesellschaft aber solide finanziert. Ziel ist es jetzt nun, innerhalb weniger Quartale die Gewinnschwelle auf EBITDA-Basis zu erreichen. Parallel läuft ein Investitionsprogramm von 20 Millionen Euro, um die Produktionskapazität um 20% auf 20.000 Tonnen auszubauen. Für Investoren ist Aphyrin ein klassisches Wachstums- und Story-Investment. Noch fehlen operative Gewinne, aber die Technologie, also nachhaltige Biochemikalien aus Reststoffen der Landwirtschaft, trifft absolut den Nerv der Zeit. Gelingt der Hochlauf, kann die Aktie zum Vorreiter in einem Milliardenmarkt werden. Wer übrigens mehr noch über Aphyrin wissen will, dem empfehle ich auch wieder meinen Podcast Nebenwerte Welt im Gespräch, wo ich auch schon Aphyrin zu Gast hatte. Der Link steht dann in den Shownotes. Die 123 Fahrschule SE hat im ersten Halbjahr 25 erneut kräftig zulegen können. Der Umsatz stieg um 17% auf 12,9 Millionen Euro. Das EBITDA konnte mit knapp 1 Million Euro nahezu verdoppelt werden. Noch beeindruckender ist das operative Wachstum, denn die Nettomeldungen legten um 30% zu. Anmeldungen. Das Geschäftsmodell, eine digitale Erweiterung der klassischen Fahrschulausbildung, trägt sichtbar Früchte. Mit inzwischen über 60 Standorten ist 123 Fahrschule schon heute die größte Kette im deutschen B-Segment. Der Plan sieht eine Ausweitung auf bis zu 200 Standorte in den kommenden Jahren vor. Entscheidend wird sein, ob sich jetzt die Margen mit zunehmender Größe stabilisieren lassen. Für Anleger bleibt die Aktie aus meiner Sicht ein spannendes Nebenwertinvestment im digitalen Bildungsbereich.
Sollte das Wachstumstempo anhalten, könnte der Wert mittelfristig auch das Interesse institutioneller Investoren wecken. Allerdings gilt, Expansion im Bildungssektor ist in der Regel schon kapitalintensiver. Also die weitere Entwicklung hängt auch von der Finanzierungskraft und der operativen Umsetzung ab. Damit zum Thema Analystenempfehlung bzw. neue Analystenempfehlung im Nebenwertesektor. Im Bereich der Medizintechnik hebt Haug und Aufhäuser die Eckert und Ziegler auf Kaufen an und bestätigt das Kursziel von 21,70 Euro. Die Analysten verweisen auf die vielversprechende BIPAS-Studie des Partners Telix zur Prostatakrebsdiagnose. Sollte diese erfolgreich verlaufen, könnte dies zu 800.000 zusätzlichen PSMA-PET-Scans jährlich in den USA führen und die entsprechende Nachfrage steigern. Eckert und Ziegler erzielt derzeit etwa 60 Millionen Euro Umsatz mit den GA68-Generatoren, die hier zum Einsatz kommen würden. Trotz des herausfordernden kurzfristigen Umfelds überzeugen nach Ansicht der Analysten die mittel- bis langfristigen Wachstumsaussichten in der Radiopharmazie ab 2027. Ebenfalls vom Technologie-Megatrend künstliche Intelligenz profitieren könnte Siltronic. MWB sieht hier die weltweite HBM4-Speicherentwicklung als entscheidend für die Erholung des Wafer-Herstellers. Obwohl kurzfristig jetzt noch Speicherbestände belasten, verstärkt der KI-getriebene Trend die mehrjährige Wachstumsperspektive für 300 mm Wafer. Mit der erwarteten Normalisierung bei Speicher und Energie sowie reduzierten Ausgaben sieht man Siltronic gut positioniert. Deutlich verhaltener zeigen sich die Analysten bei Jen Optik. Hier hat Warburg das Kursziel auf 31 Euro gesenkt, aber die Kaufempfehlung bestätigt. Kurzfristige Unsicherheiten dämpfen die mittelfristigen Aussichten des Technologiekonzerns. Das Unternehmen würde wohl weitere 200 Millionen Euro an Aufträgen benötigen, um die Jahreszielspanne zu erreichen. Besonders problematisch sei, dass Schlüsselkunde ASML seine Wachstumsprognose für 2026 kassiert hat. Optimistischer beurteilt Bader Helvea die Aussichten für Foslo. Das Kursziel wird auf 101 Euro erhöht bei bestätigter Ad-Einstufung. Der 20%ige Bewertungsabschlag sei angesichts des Wachstumspotenzials nicht mehr gerechtfertigt. Allerdings werden die Gewinnschätzungen für 25 aufgrund des niedrigeren EBIT im ersten Jahr reduziert. Montega hat ihre Kaufempfehlung für Sto mit einem Kursziel von 145 Euro bestätigt. Nach dem Capital Markets Day sehen die Analysten das Fassadenunternehmen strukturell gut positioniert für eine Erholung ab 26. Zwar belastet der verregnete Sommer das aktuelle Geschäft und die energetische Sanierung läuft schleppend, doch eröffnet der 500 Milliarden Euro Infrastrukturfonds neue Chancen jenseits des Wohnbaus. Ebenfalls eine Kaufempfehlung spricht Montega für Masterflex mit einem Kursziel von 21 Euro aus. Die bei den Hamburger Investorentagen hätte das Unternehmen deutlich gemacht, dass es hier seine Wachstumsstrategie konsequent fortsetzt. Nachhaltige Produktinnovationen, gezielte Kapazitätsinvestitionen wie das geplante Werk in Marokko für die Luftfahrt sowie der Abschluss des größten Engineering-Vertrages der Firmengeschichte sollen die operative Basis stärken. Bei Circus hat MWB ein positives Votum abgegeben. Das Kursziel sind 70 Euro bei einer weiteren Kaufempfehlung. Hier wurde vor allen Dingen der Start der Serienproduktion des CA1 Kochroboters herausgestellt. Neben der zivilen Anwendung plant das Unternehmen ja ab 2026 auch die Produktion der militärischen Variante CAM, die bereits NATO-zertifiziert ist. Hier auch noch mein Hinweis, dass ich diese Woche bei Nebenwerte Welt im Gespräch den CFO von Circus, Fabian Becker, zu Gast hatte. Einfach mal reinhören. Abschließend sieht Warburg bei Ströer einen exzellenten Einstiegspunkt trotz schwacher Quartalszahlen und gesamten Kursziel auf 73 Euro wird die Kaufempfehlung bestätigt. Nach dem 40-prozentigen Kursrückgang seit Mitte 24 erwarten die Analysten einen positiven Nachrichtenzyklus. Und zum Abschluss noch der Blick auf die neue Woche. Überragendes Thema wird, wie gesagt, die FED-Sitzung am Mittwoch sein, wobei es weniger um die Frage gehen dürfte, ob die US-Notenbank endlich wieder die Zinsen senkt, sondern darum, um wie viel. Konsens sind 25 Basispunkte, manche Optimisten hoffen auf 50 Basispunkte. Wir werden sehen. Neue Geschäftszahlen aus dem Nebenwertesektor sind momentan nicht zu erwarten, aber es gibt einige Präsentationen auf entsprechenden Themenkonferenzen. Apropos Präsentationen, in den nächsten Tagen werde ich dann auch auf unserer Webseite Nebenwertewelt noch einige Präsentationen aus den beiden Kapitalmarktkonferenzen Hamburger Investorentage und Equity Forum in den vergangenen zwei Wochen thematisieren. Ich war ja, wie gesagt, vor Ort. Freue mich, wenn Sie da mal vorbeischauen. Damit nun Schluss für heute. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie sind nächstes Mal wieder mit dabei. Bis dahin, alles Gute und erfolgreiche Geschäfte. Ihr Carsten Müller.